Rückzug von Karansebes. Im späten 18. Jahrhundert kämpften zwei alte Reiche erneut um die Vorherrschaft auf dem Balkan. Das Habsburgerreich und das Osmanische Reich. Der unmittelbare Anlass war der russisch-türkische Krieg. Nachdem das Osmanische Reich die strategisch wichtige Krim an Russland verloren hatte, erklärte es dem russischen Kaiserreich den Krieg. Österreich trat auf Seiten Russlands in diesen Konflikt ein, um seinen eigenen Einfluss im südöstlichen Europa auszubauen und neue Territorien zu sichern. Josef II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Herrscher über die Habsburger Monarchie, entschloss sich, den Feldzug gegen die Osmanen persönlich zu führen. Seine Armee war beeindruckend groß. Etwa 100.000 Soldaten marschierten in den Krieg, unterstützt von einer gewaltigen Logistik, zahlreichen Trosswagen, Artillerie, Pontonbrücken und Versorgungskolonnen. Doch von Beginn an war der Feldzug von Schwierigkeiten geprägt. Das österreichische Heer operierte im schwierigen Gelände Siebenbürgens und Serbiens, während das osmanische Heer unter dem Großwesir Koka Yusuf Pascha die eigene Verteidigung organisierte. Schon die ersten Märsche führten die Österreicher in gesundheitlich gefährliches Terrain. Sumpfige Landschaften, stehende Gewässer, Mückenschwärme. Bald brach in den Lagern bei Belgrad eine schwere Malaria-Epidemie aus, die Zehntausende Soldaten erkrankten oder sogar tötete. Die Ausgangslage vor Karansebes. Trotz der katastrophalen Lage entschloss sich Josef II. Zur Offensive. Die österreichischen Truppen sollten die osmanischen Armeen in der Region Banat angreifen und eine entscheidende Wende im Krieg herbeiführen. Der Aufmarsch konzentrierte sich auf das Gebiet um Karansebes, heute Karansebes in Rumänien. Mitte September 1788 begegneten sich österreichische und osmanische Vorhuten erstmals bei Slatina. Beide Seiten bereiteten sich auf weitere Zusammenstöße vor. Der Kaiser selbst war gesundheitlich geschwächt, vermutlich durch die grassierende Malaria. Dennoch setzte er den Vormarsch fort. Die österreichische Armee, die aus zahlreichen Nationalitäten bestand, darunter Deutsche, Ungarn, Kroaten, Italiener, Böhmen, Slowaken, Rumänen und viele andere, litt nicht nur unter Krankheiten und Erschöpfung, sondern auch unter gravierenden Kommunikationsproblemen. Die Kommandosprache war Deutsch, doch viele Soldaten verstanden diese nur unzureichend oder gar nicht. In dieser angespannten und ohnehin überforderten Lage kam es am Abend des 17. September zu dem folgenschweren Vorfall von Karansebes. Der fatale Abend. Alkohol, Missverständnisse und Panik. Am Abend lagerte bei Karansebes ein österreichisches Vorauskommando aus leichter berittener Kavallerie, den Husaren. Sie waren damit beauftragt, den Vormarsch der Infanterie abzusichern. Wie es heißt, stießen einige dieser Husaren auf Hausierer, die ihnen Alkohol, vermutlich Schnaps oder Branntwein, verkauften. Nach einem langen Marsch griffen die Husaren dankbar zu. Wenig später trafen auch erschöpfte Infanteristen im Lager ein, die ebenfalls etwas vom Alkohol wollten. Die Husaren jedoch weigerten sich, ihre Vorräte zu teilen. Es kam zu einem Wortwechsel, zu Rempeleien und schließlich zu Handgreiflichkeiten. In der hitzigen Auseinandersetzung feuerten einige Infanteristen Warnschüsse in die Luft und riefen dabei angeblich das Wort Turzi, Türken. Dieser Ruf löste die Katastrophe aus. In der Dunkelheit und angesichts der ohnehin aufgeheizten Stimmung gerieten die Husaren sofort in Panik. Im Glauben, tatsächlich von osmanischen Truppen angegriffen zu werden, flohen sie. Andere Einheiten, die weiter hinten lagerten und die flüchtenden Reiter sahen, interpretierten deren panische Flucht als Bestätigung eines feindlichen Angriffs. Die Unruhe griff wie ein Lauffeuer um sich. Soldaten, die wenig voneinander verstanden, hörten nur Schüsse, das Wort Türken, und sahen flüchtende Kameraden. In der Verwirrung begannen einige Einheiten, auf die fliehenden Husaren zu schießen, im festen Glauben, sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Offiziere versuchten verzweifelt, das Chaos zu stoppen. Sie riefen: »Halt!« Doch die Mehrsprachigkeit des Heeres wurde ihnen zum Verhängnis. Einige Soldaten meinten stattdessen das Wort »Allah« gehört zu haben, was ihre Panik weiter steigerte. In der allgemeinen Verwirrung feuerte bald jeder auf jeden. Der Brückenkollaps. Besonders tragisch wurde die Situation, als ein Teil der österreichischen Truppen gerade dabei war, eine Brücke über einen Fluss zu überqueren. Die panisch fliehenden Soldaten stürmten auf die Brücke zu, während Trosswagen, Pferde und Kanonen sich dort bereits stauten. Die Brücke kollabierte unter dem Ansturm. Menschen, Pferde und Ausrüstung stürzten in den Fluss, viele ertranken oder wurden von der Last der Wagen zerquetscht. Die Panik breitete sich in der Nacht immer weiter aus. Einige Einheiten flohen über viele Kilometer hinweg, andere verbarrikadierten sich und feuerten auf alles, was sich näherte. Das österreichische Heer versank innerhalb weniger Stunden in völliges Chaos. Erst bei Tagesanbruch ließ sich das Ausmaß der Katastrophe abschätzen. Gepäck, Kanonen, Munition und Vorräte waren in großem Umfang verloren. Tausende Soldaten hatten ihre Einheiten verloren, waren verletzt, erschöpft oder tot. Offiziere versuchten verzweifelt, die Resttruppen neu zu sammeln. Das Heer war kampfunfähig. Als kurze Zeit später tatsächlich osmanische Einheiten in der Nähe erschienen, fanden sie ein aufgelöstes österreichisches Lager vor. Übertriebene Opferzahlen und moderne Mythen. In den späteren Darstellungen der Schlacht von Karansebes wird häufig von 10.000 Toten und Verwundeten gesprochen. Diese Zahl entstammt jedoch eher der Legendenbildung als den historischen Fakten. Die historischen Gegebenheiten sprechen gegen solche enormen Opferzahlen. Die Musketen jener Zeit waren ungenau. Das Nachladen dauerte bis zu eine Minute. Nachtgefechte mit schlechter Sicht verhinderten konzentriertes und effektives Schießen. Ein solches Blutbad hätte deutlich länger andauern müssen, als das chaotische Durcheinander der Nacht vermuten lässt. Ein zeitgenössischer Hofbericht vom 23. September 1788, verfasst im kaiserlichen Feldlager selbst, nennt nur etwa 150 Gefallene. Die historische Quellenlage ist äußerst spärlich. Eine der frühesten bekannten Darstellungen findet sich erst Jahrzehnte nach dem Ereignis in Großhoffingers »Geschichte Josefs des Zweiten«, veröffentlicht fast 60 Jahre später. Weitere Berichte folgten noch später. Zeitgenössische osmanische Quellen, Stadtchroniken von Karansebes oder unabhängige Augenzeugenberichte sind nicht überliefert. Der größte Teil dessen, was heute unter Schlacht von Karansebes erzählt wird, basiert daher auf nachträglichen Ausschmückungen. Wahrscheinlich fand ein chaotischer Zwischenfall statt, aber nicht im Ausmaß einer tatsächlichen Schlacht. Die Schwächen der habsburgischen Armee. Der Vorfall von Karansebes verdeutlicht exemplarisch die strukturellen Schwächen der österreichischen Armee im 18. Jahrhundert. Mehrsprachigkeit. Die verschiedenen Ethnien und Sprachen führten oft zu Missverständnissen. Disziplinprobleme. Alkoholmissbrauch und mangelnde Kontrolle trugen zur Eskalation bei. Führungsschwäche. Die Offiziere waren mit der Situation überfordert. Schlechte Ausbildung. Viele Rekruten waren schlecht geschult und unzureichend auf komplexe Situationen vorbereitet. Dazu kam die enorme organisatorische Belastung eines Feldzugs, der unter ungünstigsten klimatischen Bedingungen stattfand. Malaria, Versorgungsschwierigkeiten, Müdigkeit und Überforderung waren an der Tagesordnung. Josephs zweiter großer Fehlschlag. Kaiser Joseph II. Hatte große Hoffnungen in den Türkenkrieg gesetzt. Nach der Katastrophe von Karansebes war das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit seiner Armee massiv beschädigt. Auch die folgenden Feldzüge gegen das Osmanische Reich brachten keine entscheidende Wende. Der Krieg endete schließlich mit dem Frieden von Sistowa im Jahr 1790. Österreich konnte kaum Gebietsgewinne erzielen. Und Joseph II. Erlebte sein Ziel eines glorreichen Sieges nicht mehr. Er zog sich bald nach dem Kriegsgeschehen vollständig aus der Politik zurück und starb nur wenig später. Das Erbe von Karansebes. Trotz aller Unsicherheiten um die exakten Ereignisse bleibt Karansebes ein faszinierendes Lehrstück für die Risiken von Missverständnissen, Panik und mangelnder Führungsfähigkeit in Kriegen. Die Geschichte zeigt, dass auch ohne Feindkontakt katastrophale Verluste und Zusammenbrüche ganzer Armeen möglich sind. In der populären Darstellung wird Karansebes deshalb immer wieder als die größte Schlacht ohne Gegner bezeichnet. Eine überzeichnete, aber bildhafte Zusammenfassung.